Vor 30 Jahren habe ich folgenden Satz erstmalig gehört. Du, das hat keinen Wert. Oder du, das rechnet sich nicht. Und da hatte ich so ein komisches Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Und das in privaten Beziehungen. Und vielleicht ist das ja der Kern der kapitalistischen Malaise, dass wir alles einem Wert geben. Ja, und mit dieser Wertkritik, mit der Krise, mit Ökonomie beschäftigt sich ein Autor und Journalist. Und die Rede ist von Tomasz Konitsch. Schönen guten Tag, Herr Konitsch.
Hallo, guten Tag.
Ist das der Kern dieses kapitalistischen Systems, dass wir alles einem Wert geben und das sogar den privaten Bereich durchdrungen hat?
Ja, also der Wert ist natürlich das konstituierende Moment der kapitalistischen Produktionsweise. Alles hat einen Wert, ne? Und alle müssen halt eben daran mitwirken, diesen Wert dann halt eben, wie man so schön sagt, zu verwerten, also zu vermehren. Das ist ja das Wesen des Kapitals, das Geld zum Mehrgeld werden. Alles hat Wert. Die Frage ist immer, was ist der Wert? Wir leben im Kapitalismus und den Menschen ist oftmals nicht klar, was halt eben das Kapital ist und was eigentlich den Wert konstituiert. Ne?
Das klingt alles mal sehr einfach. Verwertbarkeitslogik, muss ja alles nicht schlimm sein. Es bedeutet Wachstum, es bedeutet Wohlstand und es bedeutet, Wohlstand nicht ganz für alle, aber es ist ein System, was ja immer weiter wächst, sich vermehrt. Klingt erstmal positiv, oder?
Ja, das wird gerne so halt eben in den Medien dargestellt und das ist eigentlich die offizielle, wenn man so will, Selbstdarstellung des Systems, dass das eigentlich alles allen Widersprüchen zum Trotz halt eben summa summarum was Positives wäre und dem würde ich dann schon entschieden widersprechen wollen, weil das System halt eben auch von fundamentalen, grundlegenden Widersprüchen gekennzeichnet ist, die dieser ganzen Dynamik des Kapitals, ne, diesen Verwertungsprozess, eine destruktive, eine zerstörerische Dimension verleihen, die halt eben tatsächlich die sozialen und vor allen Dingen auch die ökologischen, ne, Grundlagen der menschlichen Zivilisation immer stärker bedroht, wie wir ja in Gestalt zum Beispiel der Klimakrise sehen und der zunehmenden auch wirtschaftlichen Verwerfung.
Die Frage, und da streiten sich ja auch die Kapitalismuskritikerinnen und Kritiker, wo denn die Ursache der derzeitigen kapitalistischen Malaise, worin die besteht. Da gibt es ja die sagen, wir brauchen eine Postwachstumsgesellschaft, wir brauchen also New Green Deal, nachhaltiges Wachstum, Gemeinwohlökonomie, so einen grünen Kapitalismus, den wir reparieren, bisschen einhegen und dann ist die Welt in Ordnung. Das klingt doch auch schön, oder?
Ja, das ist natürlich ein sehr umstrittenes Themenfeld, ne, wo die Ursachen der ganzen Krisentendenzen liegen, die ja immer stärker sich abzeichnen, die ja in den letzten Jahren vielleicht noch ignoriert werden könnten, aber inzwischen ist es ja wirklich dermaßen evident, dass das System in einer fundamentalen Krise sich befindet, dass das kaum noch abgestritten werden kann. Ne? Und ich argumentiere immer mit der Wertkritik aus der Marxischen Theorieschule, ich halte ihn auf Krisenanalyse hauptsächlich fokussiert. Ich argumentiere da, dass die Widersprüche schon im Kapital selber angelegt sind. Dass das Kapital als Produktionsweise durch innere Widersprüche gekennzeichnet ist. Und der wichtigste Widerspruch ist, dass das Kapital an für sich in der Substanz Lohnarbeit ist, die verwertet wird im Produktionsprozess. Also, dass wir tatsächlich, wie es so schön heißt, in einer Arbeitsgesellschaft leben, in einer kapitalistischen Arbeitsgesellschaft. Und dass das Kapital tatsächlich dann alltäglich erarbeitet werden muss und daraus resultiert dieses ganze Wachstum der Gesellschaft, dass in der Warenproduktion Arbeit verwertet wird und dort halt eben der Mehrwert geschaffen wird, der dann halt eben vom Kapital akkumuliert wird und reinvestiert wird. Daraus resultiert diese Dynamik, ne, diese schnelle Entwicklung des Kapitalismus, obwohl alles eigentlich beim Alten bleibt. Ja. Und daraus resultiert auch diese Destruktionskraft des Systems, weil halt eben das Kapital zwar die Lohnarbeit als seine Substanz hat, aber zugleich bemüht es natürlich, immer produktiver zu produzieren, immer effizienter zu produzieren, Konkurrenz zu ermitteln. Jeder Kapitalist bemüht sich, möglichst effizient zu produzieren, um in der Konkurrenz Vorteile zu erwirtschaften. Und daraus resultiert halt eben die Tendenz, dass das Kapital auch die Lohnarbeit durch Rationalisierung und auch die Produktion verdrängt. Und man kann da von einer Entsubstantialisierung des Kapitals sprechen. Und fundamentale Krisen treten dann auf, wenn dieser Prozess an Grenzen stößt. Wenn zum Beispiel alte Industriezweige langsam absterben und keine neuen Industriezweige aufkommen, die dann halt die Lohnarbeit wieder aufnehmen würden. Dann tritt eine Krise der Arbeitsgesellschaft zutage. Es fehlt, und das ist eigentlich die historisch betrachtet, die Ursache der ganzen Krisentendenzen, die eigentlich schon in den 80er Jahren eigentlich des 20. Jahrhunderts, das als einen historischen Prozess betrachtet, diese. Das ab den 80er Jahren die Nachkriegsakkumulationsregime, der Leitsektor, der Fordisten und die Autoindustrie ausläuft. Und dann tritt kein neuer Leitsektor mehr an dessen Stelle. Die IT-Revolution setzt ein und global betrachtet wird dann immer stärker Lohnarbeit aus der Warenproduktion verdrängt. Und das bildet eigentlich diese innere Widersprüche des Kapitals. Das bildet eigentlich die zentrale Ursache der ganzen Krise. Man könnte sagen, es fehlt ein neues Akkumulationsregime, ein neuer industrieller Leitsektor im globalen Maßstab. Und daraus resultiert die Krise der Arbeitsgesellschaft und daraus resultieren auch die ökologischen Verwerfungen, weil das Kapital halt eben immer produktiver wird und immer mehr Waren produzieren muss, um dieselbe Masse an Kapital zu verwerfen. Einfach das Widersinnige ist halt eben daran, dass es ja nicht um die Produktion von Gebrauchsgütern geht, sondern um die Geldvermehrung. Und je produktiver man wird, desto mehr Waren muss man dann halt eben auch verwerten, herstellen und dafür sorgen, dass sie möglichst schnell wieder überflüssig werden, um halt eben das Kapital immer weiter verwerten zu können. Vielleicht so viel mal in aller Kürze. Die historischen Prozesse halt eben langfristig abläuft, über Dekaden, und gibt es immer wieder Krisenschübe, ne, wo dann halt das Ganze einigermaßen stabiler aussieht, aber dann plötzlich ein neuer Krisenschub auftaucht.
Ist auch ein Teil des Problems, dass wenn die Lohnarbeit immer weiter an Bedeutung verliert, die Menschen auch eben nicht mehr in Beschäftigung sind und dann die Waren, die produziert werden, gar nicht mehr kaufen können. Das ist ein Dilemma, oder?
Ja, genau. Also es ist das klassische Dilemma, dass jeder Kapitalist nur an sich selbst denkt. Ne? Das muss er ja auch in der Konkurrenz und versucht halt eben möglichst effektiv mit möglichst wenig Arbeitskräften zu produzieren, um dann halt eben auch diese Arbeitskräfte möglichst schlecht zu bezahlen, weil er dann halt einen höheren Mehrwert hat. Aber gesamtgesellschaftlich bringt das halt eben dann diese Krisentendenzen hervor, dass die Waren, die produziert werden, dann keinen Abnehmer mehr finden. Und ab den 80er Jahren fand der Neoliberalismus eine Lösung dafür. Und deswegen hat er sich ja auch durchgesetzt in den 80er Jahren gegenüber dem Keynesianismus, als dieser in die Krise geriet. Er fand die Lösung in der Verschuldung, in der Finanzialisierung des Kapitalismus. Zeitgleich mit der Auslaufung des Nachkriegsregimes, des Nachkriegsakkumulationsregimes, setzte sich der Neoliberalismus in den 80ern durch und er konnte halt eben das wucherungsartige Wachstum der Finanzmärkte initiieren, durch halt eben Liberalisierung der Finanzmärkte. Und das führte dazu, dass das System zunehmend auf Pump läuft. Dass die Menschen, also das klassische Beispiel sind ja die USA, wo die Löhne ab den 80er Jahren nicht mehr gestiegen sind, die realen Löhne, inflationsbereinigt. Zugleich aber die Verschuldung dort immer weiter angestiegen. Und das führte dazu, dass halt eben die Menschen auf Pump dann tatsächlich Nachfrage generieren könnten über mehrere Jahrzehnte. Das hat der Staat gemacht unter Reagan und später setzte halt eben auch die private Verschuldung immer stärker ein. Und wir haben diese ganzen Finanzmarktblasen im Aufkommen ab den 80er, 90ern und in den ersten beiden Dekaden des 20. Jahrhunderts. Und das sorgt halt eben für die Nachfrage. Und es kann natürlich langfristig, historisch betrachtet, nicht ewig so weitergehen, dass das System immer weiter sich verschuldet. Das haben wir nämlich seit den 80er Jahren, dass die Verschuldung global betrachtet immer stärker ansteigt als die Weltwirtschaftsleistung. Also inzwischen liegt die globale Verschuldung, ich glaube, bei 320-330% der Weltwirtschaftsleistung. Also inzwischen absurde Dimensionen, in das Ganze vorangesetzt.
Die Frage ist ja, wieso kann das nicht ewig weitergehen? Also nach den Anhängerinnen und Anhängern dieser populären modernen monetären Theorie, Modern Money Theory, kann doch der Staat und die Zentralbanken Geld ohne Ende schöpfen. Das ist ihr Privileg. Und dann ist eigentlich ausreichend Geld da, was in den Kreislauf zu pumpen ist. Schulden sind ja eigentlich auch die Grundlage des Kapitalismus. Das klingt doch auch mal gut. Und die USA zeigt doch, dass das doch wahrscheinlich ewig so gehen wird. Geld drucken und fertig.
Schulden sind an sich kein Problem. Das ist ja Schulden in Form von Kredit sind halt eben so alt wie der Kapitalismus selber. Das ist ja einfach erstmal Kapital, das vom Finanzkapital dem Unternehmer zum Beispiel zur Verfügung gestellt wird, um halt eben die Produktion zu modernisieren und so weiter. Das ist klar. Ein bestimmtes Niveau an Verschuldung ist, wenn man so will, dem Kapitalismus eigen als seiner Durchsetzung. Problem ist halt eben nur, wenn das über längere Zeiträume, wie es jetzt der Fall ist seit den 80er Jahren, stärker ansteigt als die Weltwirtschaftsleistung. Und die Idee, dass der Staat halt eben ad infinitum bis ins Unendliche tragen könnte, die kann natürlich nur in den Vereinigten Staaten sich materialisieren. Das passiert ja auch mit der Modern Monetary Theory, die ist ja in den Vereinigten Staaten dann zuerst aufgekommen. Und das liegt daran, dass die USA halt eben mit dem US-Dollar die Weltleitwährung über die Weltlastwährung zu führen, über das Maß aller Wertdinge auf der Welt und sie sich dann praktisch in der Weltlastwährung verschulden können. Wir können sehr eindeutig feststellen, auch im aktuellen Krisenschub, was passiert, wenn Staaten was betreiben, deren Währung halt eben nicht die Weltlastwährung ist. Man kann das anhand der Türkei, anhand des Libanon und etliche anderer Schwellenländer sehen, die jetzt aktuell in einer starken Krise sind und die deren Währung halt eben sehr stark abwerten. Wenn das Staat tatsächlich anfängt, massiv Geld zu drucken, dann wertet die halt eben ab. Und in der Peripherie ist ja das Simbabwe in den letzten Dekaden das abschreckende Beispiel gewesen, wo dann irgendwann die Menschen anfingen mit ihren Banknoten, die dann jetzt stabilisieren, weil das halt eben absolut keinen Wert mehr hat. Und in den USA passiert das halt eben erstens nicht, weil es der US-Dollar der Weltleitwährung ist. Die USA betreiben hier eine expansive Geldpolitik, eine sehr expansive Geldpolitik in Relation auf den letzten Krisenschub. Und zweitens, es besteht ein Zusammenhang zwischen der Gelddruckerei, die in Form des Quantitative Easing, der quantitativen Lockerung stattfindet durch Notenbanken, und dem Wachstum der Finanzen.
Das heißt, die USA haben das Privileg der Geldschöpfung, die können sich ewig verschulden und können auch, wie wir wahrscheinlich auch in Mitteleuropa, wir spielen lustig Demokratie, Rechtsstaat mit sehr hohen moralischen Standards, wir spielen die Guten, und in dem Rest der Welt erleben wir eine Barbarisierung, wie es ja auch Robert Kurz sagt. Das heißt, wir können zugucken, wie wir auf Kosten der anderen die Guten sind, und woanders barbarisieren sich ganze Länder. Wäre das jetzt zu einfach, zu schwarz-weiß?
Ja, das ist vielleicht zu einfach und zu schwarz-weiß, weil wir in den Zentren in Europa, in den USA ebenfalls diese Barbarisierungsprozesse haben. Man könnte von staatlichen Verwilderungsprozessen sprechen und von dem Aufkommen der neuen Rechten selbstverständlich, die tatsächlich sind. Vorworten, eine drohende Barbarisierungsschuhe sind. Aber ich würde auch schon sagen, dass Europa eine ähnliche Politik wie in den USA auch in Sachen Geldpolitik betrieben wird. Beide Zentralbanken haben ja in Reaktion auf den letzten beiden Krisenschübe, 2008, ne, gab es eine Immobilienblase, der Transatlantik zwischen Europa und USA, und auch jetzt. Die haben eine sehr expansive Geldpolitik. Infolgedessen wurden halt eben, wie wird das Geld konkret gedruckt? Man kauft halt eben Papiere, die nach den Platten in der Blase die Finanzsektor verstopfen, die zu einer zum Credit Crunch führen. Die kauft man dann halt eben auf als Notenbank und die belasten dann die Bilanz. Und durch das Aufkaufen dieser Schrottpapiere auf den Finanzmärkten wird halt eben die Geldmenge im Finanzsektor vergrößert. Und das führt dazu, dass halt eben dann die Börsen wieder abheben, eben wieder die Kurse steigen. Man hat praktisch so eine Inflation der Wertpapierpreise herbeigeführt auf den Finanzsektor durch das Aufkaufen der Schrottpapiere. Und zur Dimension, wir müssen uns überlegen, die Bilanz der Fed vor dem Ausbruch der Immobilienblase 2008 lag unter einer Billion US-Dollar. Also ich war, glaube ich, 900 Milliarden in die Bilanz. Inzwischen sind das, wenn ich mich nicht irre, mehr als 7 Billionen, also nicht das Verdienstwachen, innerhalb einer von 12 Jahren. Gigantisch, was da passiert. Ne? Und man hat eigentlich gehofft, vor wenigen Jahren noch das alles abbauen zu können, dass man diese Papiere wieder auf die Märkte schmeißen kann. Ne? Und das ist natürlich nicht passiert, die müssen immer mehr aufkommen. Jetzt vor allem in diesem gegenwärtigen Schub. Also ich würde schon sagen, dass diese Tendenzen zur Verwilderung des Staatsapparates, zur Barbarisierung der Gesellschaft, das ist halt eben ein globales Phänomen. Das Stichwort neue Rechte, na, auch in den Grenzen.
Sie schreiben ja, dass die Linke sich nicht blenden lassen soll von dieser populären, modernen, monetären Theorie, weil es ist ja erstmal gut, wir könnten die Vollbeschäftigung dadurch einführen, der Sozialstaat würde erhalten bleiben, wir könnten die ökologische Wende einleiten, das klingt alles sehr reizvoll, und Sie sagen, die Linke soll sich davon nicht blenden lassen. Wo liegt denn da genau die Gefahr?
Ja, die Gefahr liegt daran, dass es halt nicht funktionieren wird. Also man kann sicherlich über Elemente keynesianischer Politik diskutieren als Momente eines Transformationsprozesses hin zu einer als anderen, einer postkapitalistischen Gesellschaftsformation. Aber das wird halt eben so, wie sich das der Keynesianismus vorstellt, nicht funktionieren, dass man einfach durch die Auswertung der Geldmenge die Probleme, die fundamentalen Probleme dieses Systems halt eben überwinden kann. Es geht ja nicht darum, mehr Volks zu produzieren, mehr Waren, mehr Autos. Wir befinden uns ja nicht nur in einem sozialen, sondern in einer sozial-ökologischen Krise. Und das Problem ist halt eben dieses Produktivitätsniveau. es geht darum, dass tatsächlich technologisch betrachtet die ökologische Wende längst möglich ist. Alles ist gegeben, Technologie. Nur es lohnt sich halt eben aufgrund des hohen Produktivitätsniveaus, weil halt eben diese ganzen Ökoindustrien, die jetzt im Namen des Green New Deals als neue Leitsexperienz fungieren sollen, die verwerten nicht so viele Arbeitskräfte wie die Autoindustrie. In den 50er Jahren, der letzte große Leitsektor, wie sie diesen ganzen Nachkriegsboom gebracht. In Deutschland ist das ja das Wirtschaftswunder. Und wir müssen uns überlegen, werden wirklich Solarpanels, Windkrafträder so produziert wie Autos in den 50er Jahren, als wir ganzen das Taylor-System gerade, wo halt die Hunderte von Arbeitern an Band standen und jeweils einen Handgriff ausführten, bis dann halt eben das Auto fertig war. Das machen heutzutage alle Roboter. Ne? Und diese ganze Automatisierung und Rationalisierungsschübe, das ist ja auch so eine Prozess, der läuft immer weiter. Das betrifft ja auch große Teile der Distribution bereits und auch der Dienstleistung.
Haben Sie denn Hoffnung für ein Gesellschaftssystem, was dem Menschen dient, oder bleiben wir ewig die automatischen Subjekte und Opfer eines Systems, was wir nicht verändern können, weil es uns so aufgesogen hat? Sind Sie hoffnungsvoll, gerade im neuen Jahr, dass es Veränderungen geben kann?
Okay, uns bleibt nichts anderes übrig. Also wir werden nicht, das nicht ewig bleiben. Wir werden nicht ewig das automatische, die Objekte des automatischen Subjekt bleiben. Also was Marx hat ihn als Kapital bezeichnet, das ist dieses automatische Subjekt, das ist diese Verwertungsdynamik, ne? Aller Kapitalisten, Marx vermittelt auf gesamtgesellschaftlicher Ebene halt ihm tatsächlich wie ein Subjekt agiert, das ein Automatismus der Geldvermehrung dann halt ihm exekutiert und das dieses automatische Subjekt ist dann halt eben auch dieser prozessierende Widerspruch, also das immer wieder expandieren muss, um vor seiner eigenen Entsubstantialisierung die neue halt die Verwertungsfelder zu ziehen. Ja, und wir müssen positiv sein, positiv gestimmt sein und halt eben darauf hinarbeiten, Systemtransformation zu initiieren, weil das System seinen eigenen Dynamik überlassen halt eben tatsächlich in dieser frischen Kollaps zu treiben droht. Wirklich der menschlichen Zivilisation die Lebensgrundlage sieht. Ökonomisch wie ökologisch. Also durch die Krise der Arbeitsgesellschaft und vor allen Dingen durch die Umwelt- und Klimakrise, die halt hin durch den Wachstumszwang, den Verwertungszwang des Kapitals ursächlich befeuert. Wir müssen praktisch positiv gestimmt sein und da kann man dann wirklich auch argumentieren, wenn man tatsächlich ein ausreichendes Bewusstsein der Bevölkerung hat und einen entsprechenden Diskurs über die Form der Transformation abläuft, auf den tatsächlich auf dem Weg in eine andere Gesellschaft, dann macht man auf den Transformationsweg nicht auch Elemente keynesianischer Politik dann beziehen werden können. Aber kein Keynesianismus als Selbstzweck, als die Idee, dass man dadurch den Kapitalismus wieder reformiert und wieder an die Vordermann bringt, das ist schon hart.
Herr Kornitsch, das ist ein komplexes Thema, da können wir in 20 Minuten nicht abklären, aber es kann ja eine Anregung sein, sich mit Wirtschaft, mit Ökonomie zu beschäftigen und mit diesem Gesellschaftssystem und mit diesem Wirtschaftssystem. Man kann Ihre Bücher lesen, Ihre Artikel, der letzte Artikel, den ich gelesen habe, ist im Neuen Deutschland erschienen, auf Ihrer Homepage selbstverständlich auch. Und eine Anregung, sich mit Wirtschaft zu beschäftigen, ist es allemal. Herr Kornitsch, ich wünsche Ihnen ein gutes Jahr 2021. Trotz alledem bleiben Sie gesund und recht vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke und ebenfalls.
Danke, tschüss.